2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Montag, den 9. August 2021. Es ist ziemlich genau 19.10 Uhr und ihr hört den Millerton nach dem Spiel im Pokal zu Gast beim 1. FC Magdeburg. Das am vorgestrigen Samstag mit einem 2:3 Auswärtssieg zu Ende ging. Die Tore in ihrer Reihenfolge. Guido Burgstaller bringt den FCSP schon in der dritten Minute mit 1:0 in Führung. Der alte bekannte Sörloth Conté kann in der 31. Minute nach Vorlage von Baris Artık ausgleichen. Jakov Medic macht sein erstes Pflichtspieltor für den FC St. Pauli nach Vorlage von Eric Smith, bevor wiederum Sörloth Conté nach wiederum Vorlage von Baris Artık in der 54. Minute ausgleichen kann. Schon 4 Minuten später kann dann aber Guido Burgstaller nennen wir es Vorlage von Simon Mackinock in der 58. Minute auf den 2:3 Endstand stellen. Ich bin Yannick und die Gesprächspartnerin kennt ihr schon aus dem Hingespräch. Moin Diana.
Moin Yannick.
Sehr schön, dass du wieder mit dabei bist.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Also erstmal vielleicht die Frage, wie geht's dir so knapp 48 Stunden nach dem ja doch sehr knappen Pokal aus für euch und dem etwas glücklichen Weiterkommen für uns? Und die Stimme ist soweit wieder da, höre ich eigentlich.
Die Stimme ist Gott sei Dank nach ordentlich Schonung und Verzicht wieder da. Also ich bin direkt nach dem Spiel dann nach Hause und habe dann auch wieder Tee und Bonbons gelutscht, damit ich dann heute A fit fürs Büro bin und auch die Stimme nicht ganz so kratzig ist für euch für einen Podcast.
Alles im Dienste dieser Aufnahme, sehr schön. Ja, dann erzähl doch mal so ein bisschen von deinem Spieltag. Du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, du warst im Oktober das letzte Mal im Stadion, da wahrscheinlich ja wesentlich weniger Leuten. Jetzt wird so kolportiert zwischen 14.400 oder knapp 14.500. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist dein Spieltag am Samstag abgelaufen?
Ja, am Samstag eigentlich erstmal ganz normal. Nachmittag kam dann ein Kumpel vorbei zum Kaffee trinken und dann sind wir beide so gegen 16 Uhr runter zum Stadion, wo wir uns dann um 16.30 Uhr mit weiteren Freunden getroffen haben zum Bierchen, gemütliches Quatschen, das ein oder andere Schnäpschen noch dazu und dann sind wir so gegen 17.30 Uhr sind wir dann Richtung Nord gegangen, also sprich für uns als Nordgänger der Eingang Nord 1 und 2. Da die Maske aufgezogen, weil das ist Pflicht für den Zutritt zum Stadion, Maske auf. Dann gab es die Kontrolle der 3Gs, also genesen, getestet oder geimpft, die mit Personalausweis oder Führerschein oder einem anderen Lichtbilddokument. Und dann war erst die eigentliche Ticketkontrolle und Taschenkontrolle. Ja, und dann sind wir hoch im Block und haben dann schon gefiebert, dass es dann endlich losgeht.
Das glaube ich. Lass mal kurz noch zurück zu dieser 3G-Kontrolle, weil wer das NDS vom Spiel gegen Aue gehört hat, weiß, das war in Aue ein bisschen kurios. Da ist man an so einen extra Container vor dem Stadion und hat sich da einfach nur, hat den Nachweis gezeigt und hat dann ein lilafarbenes G auf den Handrücken oder sein Ticket gemalt bekommen. Wie lief das bei euch? War das quasi unmittelbar vor der eigentlichen Kontrolle, also schon im Eingangsbereich zum Block, wo man hin wollte?
Direkt bevor die Ticketkontrolle ist. Also man hat quasi noch eine zweite Reihe gemacht. Also die erste Reihe ist quasi die 3G-Kontrolle. Die zweite Reihe ist dann erst die Ticketkontrolle. Wenn die erste Reihe schon sagt, du erhältst keinen Zutritt, dann bist du gar nicht erst weitergekommen.
Okay, das klingt also so ähnlich wie bei uns. Also bei uns ist es auch so, ich war beim ersten Heimspiel gegen Kiel da und dann bin ich die Treppe zur Süd, wo ich immer raufgehe, hochgegangen und quasi auf halber Treppe war dann die 3G-Kontrolle und erst danach das eine ganz normale Ticketing und so weiter. Also das klingt ja bei euch schon wesentlich durchdachter, als es noch in Aue der Fall war. Und ich habe mir jetzt den Bericht von Debbie, den findet ihr HörerInnen in der heutigen Lage vom 9. August, wo sie so ein bisschen ihre Auswärtsfahrt nach Magdeburg beschreibt. Und zumindest vom Einlass her klang das da auch alles sehr problemlos. Sie beschreibt es allerdings so, dass man ja vor allem als Außenstehender, und das Gefühl hatte ich in Aue zum Beispiel vorletzten Sonntag auch, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, Corona sei schon vorbei, weil die Nordkurve, wo du ja auch standst, war ja wirklich brechend voll und wirklich, also es sah zumindest auf den Fernsehbildern für mich so aus, als wäre das ein ganz, ganz normales Bild, oder fühlt es, also war es schon für dich so ein bisschen anders als zu normalen Zeiten, oder war das schon weitestgehend das Gefühl, was du immer hast, wenn du auf der Nordkurve stehst?
Also ist die Nordkurve war nicht voll belegt. Normalerweise passen auf die Nordkurve, also das sind bei uns quasi jetzt nach dem Umbau die Blöcke 1 bis 7, passen 10.000 Leute drauf. Und das ist dann auch ein richtiger Kuschelfaktor. Diesen Kuschelfaktor, den gab es noch nicht. Und das Hygienekonzept ist auch so, dass es Maskenpflicht gibt, bis man bei seinem angestammten Platz ist. Und dann kann man die Maske abnehmen. Wenn man deinen Platz wieder verlässt, dann muss wieder eine Maske aufgezogen werden und dann quasi die ganze Zeit eigentlich aufsetzen. Aber ich sag mal so, viele gehen ja nicht mehr ganz nüchtern zum Spiel oder dergleichen. Da bleibt es bei vielen auf der Strecke. Sage ich ganz offen und ehrlich. Die setzen dann nur zum Einlass die Maske auf und dann war's das.
Ja, auf der Strecke geblieben sind noch so manch andere Sachen des gesellschaftlichen Umgangs, aber dazu kommen wir später. Gab es Vollbier im Stadion bei euch?
Dadurch, dass ich im Stadion nichts trinke,
Ah, okay.
kann ich das gar nicht sagen, aber ich glaube, Kumpel meinte, das sei Vollbier, was es gab.
Okay, also bei uns gibt es nach wie vor keinen Alkohol im Stadion, und es wird auch explizit beim Ticketkauf darauf hingewiesen, dass alkoholisierten Gästen der Zugang verwehrt wird. Also von daher verwundert es mich, dass dann, also gut, es gibt immer Mittel und Wege, sich da auf den entsprechenden Pegel zu bringen. Das muss jeder selber wissen. Aber
Wollte ich gerade sagen.
es klingt auf jeden Fall schon um einiges besser als das, was ich so in Aue, auch wenn ich da nur auf der Pressetribüne war, aber wir hatten auch Mitfahrer, die im normalen Block waren, und das klingt auf jeden Fall schon durchdachter als beispielsweise in Aue. Aber wie du ja vorhin schon gesagt hast, die Hygienekonzepte sind sehr, sehr unterschiedlich. Gut, dann lass uns mal, bevor wir aufs Spielerische kommen, ihr hattet eine Blockfahne, die, ja, wenn man den Spielverlauf anguckt, eigentlich eher zu St. Pauli gepasst hätte, weil es ging darum, dass immer der Club ein Tor mehr schießt als der Gegner. Das haben wir am Ende gemacht. Also St. Pauli lag die ganze Zeit immer ein Tor vorne. Magdeburg hat ausgeglichen und hat ja am Ende das berühmte Tor mehr geschossen, was auf diesem Banner gefordert wurde, auf dieser Blockfahne. Erzähl doch mal kurz, wie war das, da wieder so eine Choreo im Stadion zu sehen, und ja, wie skeptisch warst du, was den Spielverlauf angeht, als es schon nach der dritten Minute 1-0 für St. Pauli stand?
Also von der Choreo selber habe ich erst was gesehen hinterher, als ich wieder zu Hause war. Weil wenn du, dadurch, dass ich ja dort auch auf der Nord stehe, bin ich auch automatisch Teil dieser Choreo. Sei es jetzt durch die Luftballons oder man hält dann eins von diesen Bannern, die ja durch die ganze Tribüne gehen. Also man ist als Nordgänger immer Teil der Choreo irgendwo. Und daher sieht man gar nicht, was eigentlich die aktive Fanszene dort gezaubert hat. Das Ergebnis sehen wir erst auf Fotos oder Videos, die wir von Freunden, die auf anderen, den anderen Blickwinkel haben. Das sehen wir halt auf der Nord wirklich erst hinterher. Vorher sehen wir es nicht.
Nee, das ist klar. Es geht mir in der Süd genauso. Also, ne, also nochmal kurz das Protokoll: Der Club wird heute siegen und wir sind dabei. Wenn der Gegner ein Tor schießt, schießen wir halt zwei. So
Genau.
sinngemäß. Nee, machen wir halt zwei, genau Wortlaut drauf. Nee, aber so geht es mir in der Süd ja auch. Wenn dann irgendwie die ganze Blockfahne hochgeht, teilweise ja auch über die gesamte Südkurve mit inklusive Sitzplätzen, dann ist mir auch nicht immer genau klar, was ich da jetzt mit hoch oder runter ziehe. Nee, aber wie beurteilst du das? Und wie gesagt, dann lass uns mal langsam in den spielerischen Teil gehen, und deine ersten Eindrücke der ersten Minuten?
Na gut, ihr habt ja relativ früh schon das 1-0 geschossen. Das war für uns aber jetzt in dem, ich sag mal, für mich war es jetzt in dem Sinne noch kein Beinbruch, weil es waren ja noch 87 Minuten bis zum Ende des Spiels und wir haben da, also ich habe da auch vertraut auf das Konzept oder die Spielidee, die Christian Titz da hatte. Da weiß man halt mittlerweile, das muss jetzt nicht das Ende sein. Also das Team, so ist mein Eindruck, den ich von der Vorbereitung auch von den ersten beiden Saisonspielen hatte, die machen sich da jetzt nicht unbedingt verrückt, wenn sie da ein Gegentor bekommen, sondern die vertrauen auf ihre eigene Stärke und das ist auch immer eine Frage, wie reagiert man auf so ein frühes Gegentor? Und ich fand, das haben sie, hat die Mannschaft eigentlich ganz gut weggesteckt. Klar, die ersten 10 Minuten waren ein bisschen holprig von unserer Seite her, aber dann ja, ging quasi das sogenannte versuchte Schützenfest unserer Seite los, um es mal gelinde auszudrücken.
Ja, versuchtes Schützenfest ist ein gutes Stichwort. Also wir können ja jetzt schon mal so ein paar Zahlen und Daten einschmeißen. Also am Ende standen 45 Torschüsse oder Schüsse aufs Tor für euch und nur 11 für den FC St. Pauli, woraus wir halt 3 Tore gemacht haben und eh nur 2. Es ist halt wirklich bemerkenswert gewesen, wie passiv unsere Mannschaft nach der frühen Führung geworden ist, weil das erinnerte so ein bisschen an länger vergangene Zeiten, also auch dass das Spiel gegen Elversberg, auch wieder Pokal, ne, genau ein Jahr her, da sind wir auch früh in Führung gegangen und haben uns danach das Spiel quasi komplett aus der Hand nehmen lassen, weil ihr auch wirklich komplett das gezeigt habt, was man immer so, ne, phrasenmäßig von einem Pokalspiel erwartet, ne? Also der unterklassige Verein schmeißt sich komplett rein, kommt komplett über die Mentalität. Natürlich auch mit, natürlich müssen wir über Baris Artig und Sörloth Conté sprechen, mit großartigen Einzelleistungen. Aber weiß nicht, ob du mir da recht gibst, aber unterm Strich steht ja wirklich schon die kämpferische Leistung der gesamten Mannschaft, auch wenn das auch vielleicht an dieser Stelle schon mal angesprochen, nicht immer ganz so Fairplay-mäßig vonstatten ging. Also ich denke da an den, wer heißt der, Bittorf, glaube ich, ne? An seinen Ellbogenschlag gegen Chiré, also zwischendurch wurde es schon recht hitzig. Also
Ja, auch wo man den Barış Artık 16er von den Beinen geholt hat. Ja, es, also ich sag mal so, der Schiedsrichter hatte einiges zu tun gehabt im Verlauf des Spiels, um da auch wieder Ruhe auf den Platz zu bekommen. Also es waren knifflige Entscheidungen dabei und ich habe dann auch hinterher einen Bekannten gefragt gehabt, der das Spiel auch übers TV geguckt hatte, ob das dritte Tor, was ihr uns eingeschenkt hattet, ein reguläres Tor war. Und er sagt, ja, es war alles in Ordnung. Leider, hat er gemeint.
ja, jetzt springen wir schon ein bisschen. Lass uns mal in der ersten Hälfte bleiben. Also da war ja quasi, ich weiß jetzt gar nicht, ob das 1-1 war oder das 2-2. Also jeweils euer Ausgleich. Jedes Mal ist halt Conte unserer Abwehr quasi davon gewetzt, stand erst mit denen in einer Reihe und dann kam der entweder lange oder hohe Ball und er hat halt einen mordsmäßigen Antritt. Das kennen wir ja noch von ihm eigentlich in seiner Zeit, aus seiner Zeit bei unserer U23. Also da hatte ich mir ein bisschen erhofft, dass unsere Abwehr da ein bisschen besser darauf vorbereitet ist. Aber naja, Medic hat ja quasi den Patzer direkt wieder ausgewetzt, nachdem dann Conte das erste Mal, da ist er ihm, glaube ich, ziemlich weggelaufen. Also er hat einfach nicht. Medic hat einfach nicht schnell genug umgeschaltet und Conte war dann halt schon auf und davon. Und dann hat Medic ja kurz vor der Halbzeitpause das 2-1 geköpft. Und quasi auch im direkten Gegenzug, glaube ich, zu einer sehr guten Chance von euch, ne? Das war auch Conte, der da freistehend vor Smarsch den Ball eigentlich nur noch reinschieben muss und der geht wie so eine Kerze quasi fast nur nach
Drüber.
oben und dann so ganz leicht übers Tor, ja.
Ja, sind dann halt so diese 1000-prozentigen, die du dann halt auch machen musst. Ja, das ist dann halt wirklich bitter, aber ja, Conte hat wirklich eine wahnsinnig hohe Grundgeschwindigkeit und das hat man dann natürlich auch ausgenutzt gehabt und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es für euch relativ bitter war, dass es ausgerechnet euer ehemaliger Conte war, der euch da zwei Tore eingeschenkt hatte.
Also damit, dass das Ex-Spieler gegen uns treffen, rechnen wir grundsätzlich. Das ist irgendwie, zeigt die Historie, dass das gerne mal passiert. Ja, du hast schon die Schnelligkeit angesprochen. Ich fand's, also die Schnelligkeit war vor allem beim zweiten Treffer, wo ja Artig einfach so einen unglaublichen, ja, so Blindpass, einen hohen Blindpass Richtung vorne spielt und konnte dann einfach allen davon inklusive unserem Torhüter. Und beim 1-1 fand ich einfach den Antritt so wahnsinnig, ne? Also er steht auf einer Linie, wie gesagt, mit unserer Verteidigung und tritt dann an und ist einfach mal 3 Meter weiter vorne gefühlt. Sah schon ganz gut aus. Und also würdest du mir zustimmen, dass die beiden so die auf eurer Seite die spielbestimmenden Charaktere waren, oder würdest du da andere Spieler noch mit ins Boot holen, die dafür standen, dass es ja am Ende wirklich mangelnde Chancenverwertung, aber bestimmt kein fehlender Kampf und ja, also verdient gehabt hättet ihr es meiner Meinung nach auch durchaus zumindest mit einem 3-3 in die Verlängerung zu kommen.
Ja, das geht ja im Grunde genommen schon da los. Wie befreit man sich halt aus so einer kniffligen Situation in der eigenen Box, wie man es so schön nennt heutzutage? Und das war eigentlich immer schon sehr gut, sich befreit und aus diesen Situationen und dann halt auch nicht immer nur zentral durch die Mitte, sondern halt auch über die Außen dann versucht und da dann auch quasi das Mittelfeld ist ja mit aufgerückt gehabt, dann wenn jetzt nicht unbedingt Conte im Antritt vorne gesucht wurde, sondern also ich fand den Amara Conte hat sehr gut gearbeitet gehabt im Mittelfeld, genauso auch wie der kleine Andreas Müller. Um jetzt auch mal nicht gerade auf Conte oder Barış Artık eingehen zu wollen, aber auch von hinten heraus, also sei es jetzt der Raphael Obermeier gewesen, der auch offensiv Akzente gesetzt hatte, also der war nicht nur hinten in der Abwehr zu finden, sondern er ist dann auch wirklich bis vor mit an die Grundlinie gegangen. Also das waren alles so variable Positionsspiele gewesen, was man dann halt auch, denke ich mal, im Fernsehen ganz gut sehen konnte. Und nicht nur im Stadion, so wie es meine Perspektive jetzt halt immer war.
Ja, also ich habe halt die ganze Zeit über so gedacht, dass ihr uns halt in vielen Belangen, also vor allem im Kämpferischen, auch wenn die Zweikampfquote, glaube ich, statistisch gesehen am Ende leicht zu unseren Gunsten ausfällt, aber ihr habt halt wirklich, wirklich gut die Räume zugestellt. Ich habe bei meinem Kollegen Tim von Melanton in seiner Analyse, die ja erst mit Verspätung kam, weil es eben so komplex war, dieses furiose Spiel zu analysieren. Also ihr seid grundsätzlich in einem 4-3-3 angetreten. Das hat es, glaube ich, auch bei Michael schon angekündigt, dass das so sein würde. Und wir zunächst in einem 4-4-2 und dann später nach der Halbzeit in einem 3-5-2. Und ihr habt quasi, wenn wir im Ballbesitz waren, unsere Formation immer gespiegelt, weshalb die Räume irgendwie immer zugestellt waren, weil irgendwie quasi jeder seinen eigenen Gegenspieler hatte. Hat ja auch grundsätzlich, wie gesagt, von meiner Warte aus, kann ja auch mal kurz, wenn ich auf Twitter gucke, ich hatte ja so ein bisschen nochmal gefragt, gibt's Fragen oder Anmerkungen zum Spiel? Ich glaube, Ralle heißt da, genau, der @Tombola-Musikant, der hatte gefragt, woher die Besessenheit kommt, den ruhenden Ball immer so anders hinzulegen. Ich glaube, das ist einfach so eine kleine Abgewichstheit gewesen. Dazu kommen wir vielleicht gleich noch, ob das am Ende spielentscheidend war. Aber seine andere Frage war, also wie verwundert wir selbst sein, dass wir das gewonnen haben. Und ja, wenn man die Lage am Millerntor zum Beispiel im Vorfeld dieses Pokalspiels gelesen hat, dann weiß man, dass wir seit 1998 nicht mehr gegen ein gegen einen Verein aus der dritthöchsten Spielklasse gewonnen haben im DFB-Pokal. Von daher ist jetzt eine 23 Jahre alte Tradition gerissen mit dem Sieg gegen euch. Und ich glaube, daraus und auch aus dem Spielverlauf kann man schon absehen, auch aus den Statistiken. Wir hatten das 45-11 Torschussverhältnis schon erwähnt. Daraus kann man schon ablesen, dass das am Ende wirklich, ja, ein kleines Zünglein an der Waage war, vielleicht, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, dass wir einfach in den entscheidenden Momenten ein bisschen abgekochter waren als eure Mannschaft, oder wie siehst du das?
Ich sehe es ähnlich, leider Gottes. Also ihr wart im Endeffekt effektiver, wenn man das jetzt so nimmt. Also wenn ich schon alleine das Eckenverhältnis, das ist ja deklatant. Also von der Sache her, wir haben 20 Ecken und kriegen es nicht gebacken, aus diesen 20 Ecken mindestens ein Tor zu generieren. Also ich weiß es nicht. Ja, und euch, und da stehen drei Ecken von eurer Seite her gegenüber. Und da fehlt dann, wie du schon sagst, die Kaltschnäuzigkeit halt. Da mehr draus zu machen, sodass dann... Ja, leider Gottes, das Ergebnis steht, wie es halt stand nach 94 Minuten. Und mal, dass wir raus aus dem Pokal sind und ihr seid eine Runde weiter.
Ja, das bleibt am Ende auf jeden Fall stehen. Würdest du noch irgendwas Besonderes zum Spiel erwähnen wollen? Sonst würde ich langsam aufs Drumherum kommen. Also wie gesagt, um festzuhalten, durchaus glücklicher Sieg am Ende für St. Pauli. Man wird da hoffentlich auch, weil ja schon am Freitag das Derby ansteht, seine Lehren draus ziehen, wie man da in Zukunft mit umgehen will, was da passiert ist, wobei das ja, ne, man sagt ja immer so schön, dass das sowieso einzigartige Spiele sind und ja, wäre man sich wahrscheinlich normal in der Liga begegnet, wäre das bestimmt nicht so hitzig und fightmäßig geworden, sondern meinst du
würde
nicht?
Ich dir sogar widersprechen, ja. Würde ich dir
okay,
widersprechen.
Tschüss aus.
Ich glaube, liegt ganz einfach daran, die Jungs sind heiß. Die sind richtig heiß und wollen jedes Spiel gewinnen. Das ist deren Antrieb und die sind nach dem Spiel dann auch fix und fertig. Aber die wollen wirklich jedes Spiel gewinnen. Und da spielt auch viel die Grundstimmung im Team eine Rolle, aber auch der Christian Titz, wie der seine Jungs einstellt. Also das wäre auch während in der Liga wäre das ein hitziges Spiel gewesen.
Okay.
Und ich habe aber auch noch eine Frage bekommen, weil der Bendix bei mir aus dem Freundeskreis dem ist zur zweiten Hälfte ist dem was aufgefallen. Vielleicht kannst du mir da was sagen zu. Und zwar hat einer von euren Betreuern zur zweiten Hälfte hin drei solche kleinen Hürden aufgestellt, wo dann ein paar Spieler kurz drüber gelaufen sind. Ist das bei euch so üblich oder war das jetzt nur diesem Spiel so geschuldet?
Waren ja wahrscheinlich Auswechselspieler dann, ne? Also das hat man im Fernsehen, glaube ich, nicht sehen können. Oder ich habe in der Halbzeitpause, hat mir auch noch die Technik in der kleinen Runde, mit der ich geschaut habe, nochmal umgestellt. Waren das Auswechselspieler, weißt du das? Wahrscheinlich, ne? Oder waren das Spieler, die vorher schon auf dem Platz waren?
Ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Er hatte mir die Frage nur per WhatsApp rübergeschickt gehabt, weil ich hätte das sonst vergessen bis heute. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Und ihm ist das aufgefallen und er hatte das Spiel auch nochmal im Nachgang zu Hause geschaut. Und dort war es wohl auch zu sehen gewesen, dass dort drei so eine kleinen Hürden aufgestellt wurden. Ich weiß nicht, ob es jetzt für die Auswechselspieler war, dass die sich einfach nochmal warm machen sollten oder wie auch immer.
Okay, wie gesagt, ich habe das in der Halbzeitpause nicht verfolgt, weil wir da unsere Beamer und Technik und so nochmal umgebaut hatten. Ich kann es mir aber insoweit erklären, also zumindest in Aue ist es mir aufgefallen, das wird bestimmt den Auern auch nicht so gefallen haben, aber unmittelbar nach Abpfiff wurden auch nochmal diese kleinen Pilönchen oder Hütchen aufgestellt und dann haben sich einige Spieler auch nochmal so ein kleines Auslaufen gemacht. Also es kann durchaus sein, also ich würde es mir jetzt, wie gesagt, ohne die Bilder gesehen zu haben, erklären, dass das eine kleine zusätzliche Aufwärmeinheit für für die Auswechselspieler war. Oder halt, oder so ein lockeres Warmhalten für die, die schon auf dem Platz waren, wobei ich nicht glaube, dass, also die war wahrscheinlich froh, wenn sie mal kurz ein bisschen runterfahren konnten, so intensiv wie das Spiel war. Nee, aber das, wie gesagt, das habe ich in Aue auch schon gesehen und ich glaube auch beim Heimspiel gegen Kiel war das auf jeden Fall nicht nur so ein Rauf- und Rapptraben neben der Seitenauslinie, sondern die bauen da schon so ein bisschen Sachen mit ein. Was sich vielleicht daraus erklärt, wer unser Being Timo Schulz Spezial, sage ich mal, gehört hat, wo Tim, den ich eben schon in Bezug auf die Taktikanalyse erwähnt habe, mehrere Gespräche mit Timo Schulz geführt hat. Der hat ja einfach die Mannschaft letzten Sommer in einem, naja, desolat ist vielleicht zu viel gesagt, aber in einem nicht ganz adäquaten Fitnesszustand übernommen. Und ich glaube, das ist einfach jetzt so ein bisschen ein höherer Anspruch an die Fitness unserer Mannschaft. Also, aber das kann ich jetzt auch nur mutmaßen.
Ja, aber wie gesagt, also ich habe es nicht gesehen. Sag ich ganz offen und ehrlich.
Nee, wie gesagt, gesehen habe ich es auch nicht, aber durch das direkt nach dem Spiel nochmal auslaufen in Aue, konnte ich mir halt vorstellen, dass sowas jetzt regelmäßig, wenn es gerade passt und der Platz es zulässt und so, dass das gerne mal eingebaut wird, damit es halt nicht so ein stupides Rauf- und Runtertraben an der Linie ist, sondern dass man auch da vielleicht ein bisschen Abwechslung einbaut. Gut, auch in Anbetracht der Zeit, nähern uns schon der halben Stunde. Hast du noch was zum Spiel selber? Sonst würden wir so ein bisschen leider auch auf das Drumherum kommen. Wie gesagt, die Choreo haben wir ja schon beschrieben mit Blockfahne und blauen und weißen Luftballons, glaube ich, ne?
Ja.
Und dann müssen wir leider, ich habe es zum ersten Mal gesehen bei einem Lennart Beard, auch at Lennart Beard bei Twitter, betrifft vor allem, du hast mir im Vorfeld schon gesagt, das ist nicht deine Ecke, du hast keinen Einblick, aber ich würde dich trotzdem bitten, so ein kleines Statement, weil es bleibt halt hängen, dass sich nicht alle adäquat verhalten haben. Und jetzt gucke ich gerade mal kurz, ob ich den Tweet finde, während hier draußen gerade ein Gewitter aufzieht.
Das kannst du aber schön bei dir behalten. Das will ich hier in Magdeburg nicht sehen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja hoffentlich weit genug weg. Ich hoffe nur, unsere Leitung bleibt stabil, während es hier draußen grummelt. Ein Flying Lukas, also @flying_lukas bei Twitter, hat noch geschrieben, wie viel Vollidioten braucht es, um eine Riesenleistung des gesamten Teams zu zerstören? Genau einen. Die Bilder würde er bewusst nicht teilen, aber ich denke, also die meisten, die das jetzt gerade hier hören, werden genau wissen, worum es geht. Ordne das für uns mal kurz ein und positioniere dich da auch gerne in der Form, wie du es für angebracht hältst.
Ich aus meiner Warte kann einfach nur sagen, das gehört nicht ins Stadion, das gehört nirgendwo hin. Die Leute, die meinen, sowas zu zeigen, haben im Stadion nichts, aber auch wirklich gar nichts verloren. Für mich sind es Idioten. Ich komme mit diesem Idiotenabschaum, wie auch immer wir sie bezeichnen möchten, komme ich ehrlich gesagt überhaupt nicht klar. Null. Da ist auch von meiner Seite her eine Null-Toleranz. Die haben nichts im Stadion, aus meiner Sicht, zu suchen.
Das würden sicherlich sehr, sehr viele, wenn nicht sogar ein also fast hundertprozentiger Großteil, ja,
wollte ich gerade sagen, mein Freundeskreis würde es auch so mit unterschreiben.
Ja, das denke ich mir, dass das wirklich ein einzelner Idiot oder eine kleine Gruppe war, die da, also um das kurz einzuordnen, das war, glaube ich, direkt der Heimbereich, der an den Gästeblock grenzt. Wahrscheinlich war da ja so ein kleiner Pufferblock zwischen. Und genau. dann wurde da halt, wie man es aus so mancher Fanszene kennt, also das ist uns ja auch nicht unbekannt, dass da so ein bisschen, ja wahrscheinlich auch verbal, aber das kann man ja natürlich dann nicht nachvollziehen, aber zumindest auch ein Bild kursiert, wo wirklich auch ja ganz klar faschistisch oder nationalistisch provoziert wurde. Dann, also ohne da jetzt einen zu großen Ausflug in die Richtung zu machen, aber wie groß siehst du die Problematik in der Magdeburger Fanszene? Ist das wirklich nur so ein ganz, ganz kleiner Teil, der da vielleicht, ich hatte auch mit dem Alex vom FCM-Blog nochmal kurz hin und her geschrieben, der verortet das so ein bisschen in so eine alte BFC-FCM-Connection.
Das muss aber wirklich eine ganz alte BFC-FCM-Connection sein.
Wie würdest du es denn verorten?
Keinen Bezug mehr. Ich habe zu dieser Geschichte null Bezug und ich kann mich da auch ehrlich gesagt nicht Weil jeder hat irgendwo seine eigene Meinung, nicht für die ganze Fanszene sprechen. Ja, und wie gesagt, ich habe auf der Nord gestanden, habe dann halt nur, das ist für mich ungefähr so 300 Meter entfernt, wo das passiert ist, da habe ich halt nur gesehen, dass da Tumulte sind. Und habe dann auch erst viel später dann das besagte Foto gesehen, was da eigentlich los war. Und naja, wie gesagt, ich kann nicht für die ganze Fanszene sprechen.
Nee, das ist mir klar. Also du sprichst gerade die Tumulte schon an. Es gab wohl auch Bierbecherwürfe. Das wurde uns auf Twitter auch mitgeteilt, dass das noch passiert ist. Vielen Dank an dich auch noch für den Input, der da passiert ist, wo man sich dann auch fragt, warum da nicht Ordner irgendwann mal so eine Trennlinie ziehen. Aber ich glaube, das führt zu weit. Ich wollte einfach nur von dir einmal kurz so eine kleine, natürlich subjektive Einordnung. Wie groß siehst du den Anteil solcher Idioten, wie du selber sagst, in der Fanszene? Ist das wirklich ein verschwindend kleiner Teil, ja?
Ja, also das ist mein Eindruck, den ich habe, dass dieser Anteil sehr gering ist.
Okay, das ist ja gut für euch, und dann hoffen wir, dass ja, es euch auch gelingen wird mit der Zeit, so wie anderen Vereinen ja nach und nach auch, da auch solche Idioten aus der Kurve und am besten auch aus dem ganzen Stadion zu kriegen.
Ja, wie gesagt, das ist meine Meinung und auf der bleibe ich auch so. Ja, also von daher, ich, wie gesagt, ich kann es mal wiederholen, für mich sind es Idioten.
Gut, dann lassen wir das einfach so stehen. Ich denke, da geht auf jeden Fall jeder, der das hier hört, mit konform. Gut, Diana, haben wir noch irgendwas vergessen? Sonst die Wege trennen sich ja jetzt erstmal, zumindest für diese Saison. Was glaubst du denn, wie wird die Saison für den FCM verlaufen? Das war ja durchaus schon ein, hatte ich auch bei Twitter einige Tweets gelesen, dass das zumindest, auch wenn es nicht für die zweite Runde gereicht hat, durchaus Hoffnung macht für eine gute bis sehr gute Saisonleistung. Wie würdest du das einordnen, eure weitere, ja, sportliche Perspektive?
Ich würde es, glaube ich, so beschreiben, und es war das beste Spiel seit sehr, sehr langer Zeit, was wir da am Samstag im Stadion gesehen haben. Und uns ist da ehrlich gesagt nicht wirklich, also mir ist zumindest ehrlich gesagt nicht bange, bis was das für eine Saison wird. Und wichtig ist, glaube ich, erstmal, wie man so schön sagt, der Klassenerhalt und alles, was dazu kommt. Vielleicht sehen wir uns nächste Saison wieder in der gleichen Liga.
Okay, also ich interpretiere das einfach mal so, dass du hoffst, dass es vielleicht sogar für den Aufstieg reicht und dass du nicht hoffst, dass St. Pauli runterkommt.
Wir wollen wieder eine Aufstiegsparty feiern.
Okay, das
Um es
beruhigt
mal.
mich.
Das ist, glaube ich, so einiger der Leute der Wunsch, wenn man jetzt mal so immer so in die sozialen Medien reinschaut, sei es jetzt auf Facebook oder Twitter. Ja, gucken wir mal, wie lange die Euphorie anhält unter den einzelnen Fans, die sich dort immer regelmäßig äußern in den sozialen Netzwerken. Und dann schauen wir einfach mal, wo wir am Ende der Saison stehen.
Ja, soziale Netzwerke ist nochmal ein eigenes Thema, aber das würde jetzt zu weit führen. Also zumindest bei FC St. Pauli. Ja, man möchte eigentlich hinter oder bei Leuten stehen, die solche Kommentare raushauen. Das kann ich mir nicht gut vorstellen. Die sollen in ihrem Internet bleiben und da meinetwegen ihre Sachen rausdreschen. Aber naja, wird euch wär wahrscheinlich auch so gehen, dass da schnell mal was geschrieben ist, was man wahrscheinlich so nie in der Kurve oder sonst wo einfach raushauen würde. Gut.
Mach mal einen Deckel drauf, würde ich
Mach mal
sagen,
einen
oder?
Deckel drauf. Also ich danke dir erstmal für unser Gespräch heute und auch nochmal stellvertretend für Michael. Liebe Grüße in den Urlaub. Der hätte ja sonst heute nochmal mit dir gesprochen. Ich hoffe, er kann nochmal ein bisschen erholen, bevor auch hier die Schlagzahl beim VDS-Ende ist vom Millern-Turm wieder ein bisschen erhöht werden muss, weil ja die Saison ganz normal jetzt wieder weitergeht. Und wir natürlich weiterhin das Ziel haben, jedes Spiel mit zwei Gesprächen zu besprechen. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche euch ganz viel Erfolg für die kommende Saison.
Vielen Dank nochmals für die Einladung. Hat wieder Spaß gemacht. Euch natürlich auch eine erfolgreiche Saison und Mal gucken, wer euer Gegner in der zweiten Runde wird denn.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Mein Wunsch wäre, also Babelsberg ist natürlich naheliegend, aber 1860 würde ich auch nehmen, weil ich noch nie an der Grünwalder Straße war.
Ich war schon an der Grünwalder Straße. Es war leider Gottes auch mein letztes Auswärtsspiel gewesen im vergangenen Jahr im Februar.
So schließt sich der Kreis und ich würde sagen, damit machen wir wirklich einen Deckel drauf. Danke nochmal und mach's gut, ciao.
Mach's gut, ciao.